Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Dobrý den, herzlich willkommen zur heutigen Sendung. Am Mikrofon begrüßt Sie Martina Schneibergova. Wir haben für Sie die folgenden Themen vorbereitet. Die Regierung von Andrej Babiš beginnt mit Änderungen an der Finanzierung der öffentlich-rechtlichen Medien. In Prag findet die Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft statt. Am Mittwoch beginnt das Wettkampfprogramm. Und anschließend führen wir Sie in die Brünner Festung Spielberg. Bleiben Sie dran, so ist das Neueste aus Tschechien mit Markéta Kachlíková.
Die Nachrichten.
Die tschechische Polizei ist seit dem Dienstagmorgen wegen der Korruption bei Fußballspielen hierzulande im Einsatz. Wie die zuständige obere Staatsanwaltschaft in Olmütz bekannt gab, steht die Polizeirazzia im Zusammenhang mit dem Verdacht auf Korruption und Betrug bei Sportwetten. Mehrere Dutzend Personen seien festgenommen und Wohnungen sowie weitere Räumlichkeiten und Grundstücke durchsucht worden, hieß es. Die Ethikkommission des tschechischen Fußballverbands teilte später mit, sie habe 47 Verfahren im Zusammenhang mit Korruptionsermittlungen eingeleitet, unter anderem gegen mehrere Schiedsrichterspieler und auch gegen den Oberbürgermeister von Karviná. In den Fall verwickelt sind unter anderem der Erstligist MFK Karviná und der Zweitligist SFC Opava. Laut Premier Andrej Babiš hält die Regierung an ihrem Vorhaben fest, ein Transparenzgesetz über NGOs auszuarbeiten. Dieses soll einen umfassenden Überblick über die aus dem Ausland fließenden Gelder an Organisationen bieten, die sich für Gesetzesänderungen einsetzen. In einem Beitrag auf X erklärte der Regierungschef, die Regeln müssten so formuliert sein, dass gemeinnützige Organisationen, die beispielsweise wohltätige Zwecke anbieten, möglichst wenig belastet würden. Nach der Ansicht von Babiš entsteht hierzulande eine zunehmende Grauzone zwischen bürgerschaftlichem Engagement, Lobbyarbeit und ausländisch finanziertem Einfluss auf den Staat. Das tschechische Finanzministerium wird nicht auf lokale Preisausschläge bei Kraftstoffen reagieren, sondern sich am nationalen Durchschnitt orientieren. Man beobachte die Lage, aber der Zeitpunkt für weitere Maßnahmen über die täglichen Grenzkontrollen hinaus sei noch nicht gekommen, teilte das Ministerium am Dienstag auf Anfrage der Presseagentur CTK mit. Die Kraftstoffpreise in Tschechien steigen nach dem Ausbruch des Konflikts im Iran. An einigen Tankstellen in Prag hat der Dieselpreis bereits 2 Euro pro Liter überschritten. Die Gruppierung Earthquake Faction, die sich zu dem Brand am Freitag in der Rüstungsfabrik von LPP Holding in Pardubice bekannt hat, droht dem Unternehmen mit der Veröffentlichung seiner geheimen Dokumente. Man würde sie offenlegen, sollte das Unternehmen die Verbindungen zu dem israelischen Unternehmen Elbit Systems nicht öffentlich abbrechen und die Besetzung Palästinas verurteilen, heißt es in einer Erklärung, die am Dienstag an die Presseagentur CTK übermittelt und auf der Homepage der Gruppierung veröffentlicht wurde. LPP Holding führte an, man habe den Fall der Polizei übergeben und werde sich aufgrund der laufenden Ermittlungen nicht äußern. Das Unternehmen mit Sitz in Pardubice hatte zuvor jegliche Verbindungen zu Elbit Systems dementiert. Der tschechische Premier Andrej Babiš hat in einer Videobotschaft an die hochrangigen Politiker der Fraktion Patrioten für Europa im Europäischen Parlament die Politik, die Werte und die Erfahrung des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán gelobt. Darüber berichtete die ungarische Nachrichtenagentur MTI am Montag. Im Vorfeld der anstehenden Wahlen in Ungarn sagte Babiš, dass die Menschen in Zeiten der Unsicherheit keine Experimente wollten, sondern nach einer bewährten Führung suchten, nach jemandem, der das Land durch schwierige Zeiten geführt habe. Mittelfeldspieler Pavel Schulz wurde erstmals zum besten tschechischen Fußballer des Jahres gekürt. In einer Umfrage des tschechischen Fußballverbands siegte der 25-jährige Spieler von Olympic Lyon mit einem deutlichen Vorsprung vor dem Stürmer Patrick Schick von Bayer Leverkusen sowie Verteidiger Ladislav Krejci von den Wolverhampton Wanderers. Titelverteidiger Tomáš Souček von West Ham United landete auf dem 5. Platz. Der tschechische Nationalspieler Pavel Schulz erreichte im vergangenen Jahr mit Viktoria Pilsen das Achtelfinale der Europa League und verhalf seinem Team zum 2. Platz im nationalen Wettbewerb. Im Sommer wechselte er zu Olympique Lyon. In der französischen Liga erzielte er in dieser Saison bereits 11 Tore und ist damit der beste Torschütze seines Teams. Zum Schluss das Wetter. Am Mittwoch ist es in Tschechien bewölkt bis bedeckt. Am Nachmittag und Abend regnet es landesweit. Im böhmischen Landesteil ist ab 500 Metern Schnee möglich. Die Tageshöchsttemperaturen steigen auf 14 bis 19 Grad. Am Nachmittag senken sie von Westen her.
Danke, Margareta, für die Nachrichten. Die Regierung von Premier Andrej Babiš startet am Dienstag mit ihren Änderungen an der Finanzierung der öffentlich-rechtlichen Medien. Das erklärte Ziel ist, die Gebühren künftig abzuschaffen und das tschechische Fernsehen und den tschechischen Rundfunk aus dem Staatshaushalt zu bezahlen. Die Opposition hält dies für ein Vorhaben, um beide Medien gefügig zu machen. Tschirianze weiß mehr.
Den tschechischen Abgeordneten soll am Dienstag ein Gesetz vorgelegt werden, mit dem die Regierungskoalition bestimmte Bevölkerungsgruppen von den Fernseh- und Rundfunkgebühren ausnimmt. Tomia Okamura, Chef der Regierungspartei Freiheit und direkte Demokratie, kurz SPD, ist auch Vorsitzender des Abgeordnetenhauses. Er sagte:
Wir reichen einen Gesetzesvorschlag ein, mit dem wir gerne die Gebühren für Senioren ab 75 Jahren und Firmen aufheben würden, sowie für Kinder und für junge Menschen bis 26 Jahren, solange sie sich in einer Ausbildung befinden. Außerdem sollen auch Menschen mit Behinderung befreit werden.
Wie Okamura weiter erläuterte, sollen dadurch die Einnahmen an Fernseh- und Rundfunkgebühren etwa wieder auf den Umfang des Jahres 2024 sinken. Die Vorgängerregierung hatte im vergangenen Frühjahr die monatliche Gebühr für beide Medienhäuser um zusammen 25 Kronen, umgerechnet knapp 1 Euro, erhöht. Seitdem zahlt jeder Haushalt hierzulande, der ein Empfangsgerät besitzt, im Monat 205 Kronen, umgerechnet 8,37 Euro. Aber noch eine weitere Maßnahme des vorherigen Kabinetts hat das aktuelle laut Okamura aufs Korn genommen.
Wir streichen auch die jährliche Anpassung der Gebühren an die Inflation. Das alles steht im Einklang mit unserem Regierungsprogramm und vor allem mit dem, was wir vor den Wahlen versprochen haben.
Wie Tomio Okamura weiter betonte, soll das entsprechende Gesetz zur Mitte des Jahres bereits in Kraft treten. Es gilt seinen Worten nach als Zwischenschritt zu einer künftigen Finanzierung des tschechischen Rundfunks und des tschechischen Fernsehens aus dem Staatshaushalt. Die Opposition will hingegen die Gebührenfinanzierung beibehalten und kritisiert das Vorhaben mit scharfen Worten. So sagte etwa Ex-Kulturminister Martin Baxa von den Bürgerdemokraten.
Die Regierungskoalition hat sich offensichtlich auf einen Weg begeben, an dessen Ende die Verstaatlichung beider öffentlich-rechtlicher Medienhäuser stehen wird. Der entsprechende Gesetzentwurf aus den Reihen der Abgeordneten, den Tomio Okamura angekündigt hat, bedeutet, dass weder eine fachliche Debatte noch die gängige Ressortabstimmung stattfindet. Das bedeutet einen rücksichtslosen Eingriff in die Finanzierung der öffentlich-rechtlichen Medien.
Als Weg für dieses erste Gesetz nimmt die Regierung von Andrej Babiš nämlich eine Abkürzung im legislativen Prozess hierzulande. Der Entwurf wird aus den Reihen der Abgeordneten vorgelegt, dadurch braucht es vorab keine Ressortabstimmung, bei der die Ministerien ihre Anmerkungen einbringen können. Die Opposition befürchtet vor allem, dass die aktuelle Regierungskoalition die Öffentlich-Rechtlichen gefügig machen will. Darauf wies etwa Matěj Ondřej Havel, Vorsitzender der Partei Top 09, hin.
Salamová metoda, aby se teďka nějak začalo.
Das ist die berühmte Salami-Taktik, bei der nun mit Änderungen begonnen werden soll, so dass sich die Öffentlichkeit etwas daran gewöhnt und dann nicht mehr aufmerksam ist. Am Ende soll die Beherrschung und Verstaatlichung der Öffentlich-Rechtlichen stehen und natürlich die Kontrolle des Inhalts ihrer Berichterstattung.
Am Dienstagmittag erläuterte Okamura indes, dass der Übergang zur staatlichen Finanzierung in 2 Schritten deswegen vorgenommen werde, weil das tschechische Fernsehen gültige Verträge für das laufende Jahr habe, die nicht gekündigt werden könnten. Wie eine künftige Finanzierung des tschechischen Fernsehens und des tschechischen Rundfunks durch den Staat aussehen wird, ist jedoch nicht einmal in Grundzügen bekannt. Aber schon der jetzige erste Schritt mit den Kürzungen bei der Gebühreneinnahme könnte beide Medienhäuser in große Schwierigkeiten bringen. Das Fernsehen hat bereits ein Memorandum über seine Pläne bis 2030 abgeschlossen, das auf den derzeitigen Gebühreneinkünften beruht. Und die Leitung des Rundfunks betonte, dass sie über die geplanten Änderungen nicht vorab informiert worden sei und bisher nur aus der Berichterstattung von ihnen wisse. Lidia Erlebachová ist die Sprecherin des tschechischen Rundfunks.
Falls die entsprechenden Änderungen schon in diesem Jahr in Kraft treten sollen, wäre dies ein zu schnelles und intransparentes Vorgehen. Wir sind davon überzeugt, dass die Frage nach der Finanzierung öffentlich-rechtlicher Medien eine gängige und offene sowie fachliche Debatte erfordert, so wie sie auch in anderen Ländern gang und gäbe ist.
Der tschechische Rundfunk ist zu 90% gebührenfinanziert, beim tschechischen Fernsehen sind es knapp 80%.
Tiljanze war das mit einem Bericht über die Änderungen an der Finanzierung der öffentlich-rechtlichen Medien. Erstmals nach 33 Jahren ist Prag wieder Gastgeber einer Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft. Die Welttitelkämpfer in der O2 Arena wurden am Dienstag mit den offiziellen Trainings eröffnet. Am Mittwoch beginnt dann das Wettkampfprogramm. Dass dabei eine Medaille für Tschechien herausspringt, gilt als unwahrscheinlich, Ferdinand Hauser berichtet.
Die Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft findet in jener Arena statt, in der Sparta Prag sonst Eishockey spielt. Für die WM musste die Eisfläche zunächst angepasst werden, denn das Eis muss ein wenig wärmer und damit weicher sein, um Sprünge und Pirouetten zu ermöglichen. Josef Jeníšek vom Produktionsteam der Titelkämpfe sagt:
Das Eis musste eingefärbt und mit Logos versehen werden. Es kam auch eine zusätzliche Schicht hinzu. Das Eis darf dabei aber auch nicht zu dick sein. All das ist viel Arbeit.
Die Veranstalter erwarten 8 von 12 Medaillengewinnern der Olympischen Winterspiele. Zu den großen Stars zählt vor allem der US-Amerikaner Ilya Malinin. Ebenso reist etwa der Franzose Guillaume Cizeron an. Anders als bei Olympia sind russische Sportler, auch unter neutraler Flagge, vom Wettkampf in Prag ausgeschlossen. Denn wegen des Angriffskrieges in der Ukraine hält die Internationale Eislaufunion an ihrem Bann für die Eiskunstlauf-Großmacht fest. Zu den chancenreichsten tschechischen Sportlern zählt Natalie Taschlerová, die mit ihrem Bruder Philipp Taschler im Eistanz antritt. Aber haben die beiden auch Medaillenambitionen? Welche Platzierung will man erzielen? Das sei den beiden komplett egal. Man habe keine Zahlen oder Punkte im Kopf. Man wolle einfach die Show genießen, sagte Philipp Taschler am Dienstagmorgen im öffentlich-rechtlichen tschechischen Fernsehen. Auch Daniel Mrazek tritt mit seiner Schwester Kateřina Mrázková im Duo auf. Für einen Überraschungserfolg könnte Georgi Reschtenko sorgen. Der in St. Petersburg geborene Tscheche holte im Januar unerwartet Bronze bei der EM in Sheffield, das erste Edelmetall für Tschechien bei einer EM seit 13 Jahren. Dem tschechischen Rundfunk sagte Reschtenko nun:
Ich kann immer noch nicht glauben, dass die Weltmeisterschaft in Prag stattfindet. Druck wegen einer Platzierung mache ich mir aber nicht. Ich will 2 saubere Auftritte abliefern und dann das Ende der Saison genießen.
Trotz der talentierten tschechischen Eiskunstläufer fristet der Sport in Tschechien eher ein Nischendasein. Und er steht oft im Schatten des weitaus beliebteren Nationalsports Eishockey. So sagte der ehemalige Eiskunstläufer und Europameister Tomáš Werner unlängst dem Deutschlandfunk:
Wir haben viel Hallen, aber wir haben wirklich sehr viele Eishockeyspieler. Und für Eiskunstlaufen ist nicht viel Eis mehr übrig. Und als ich klein war, wir hatten nur eine Stunde pro Tag. Und das war 6:15 bis 6:45 in der Früh und dann Schluss.
Werner hofft, dass die Weltmeisterschaft dazu beitragen kann, den Sport in Tschechien bekannter zu machen. Und wer weiß, vielleicht springt ja doch eine Medaille für Tschechien bei der WM heraus. Es wäre die erste nach 21 langen Jahren des Wartens.
Musik. Ferdinand Hauser war das mit einem Bericht über die Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft, die bis Sonntag in Prag dauert. Für einige wenige Programmpunkte gibt es noch Karten. Für die Anreise zur O2 Arena sollten Besucher die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen. Die nahegelegene Metrostation Českomoravská wurde nach einer längeren Schließung wegen Umbauarbeiten rechtzeitig zur Weltmeisterschaft wieder eröffnet. Sie hören Radio Prag International, die Sendungen des tschechischen Rundfunks für das Ausland. Mitten in Brünn befindet sich auf einem gleichnamigen Hügel die Festung Spielberg. Sie ist das Wahrzeichen der südmährischen Stadt und schon aus der Ferne sichtbar. Die Geschichte der Festung kennen mehr als fast jeder. Die einstige gotische Burg wurde im 7. Jahrhundert in eine mächtige Barockfestung mit einem gefürchteten Gefängnis umgewandelt. Jakub Šiška weiß mehr über diesen Kerker der Völker, wie er im Volksmund genannt wurde. Sie hören eine Wiederholung vom Februar 2016.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Tibor Spielberg wurde in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts angelegt. Gegründet hat sie der mährische Markgraf und spätere böhmische König Přemysl Otakar II. Die Burg war gedacht als Symbol seiner Herrschaft und repräsentativer Sitz der böhmischen Herrscher in Mähren. Die Könige kamen jedoch nur selten nach Brünn, einzig 1337 weilte dort eine gewisse Zeit lang Bianca Margarete von Valois, die erste Ehefrau von Karl IV. Im 14. Jahrhundert wurde Spielberg Sitz der mährischen Markgrafen, sie waren Verwandte der Luxemburger und regierten autonom in Mähren. 1410 wurde Markgraf Jobst sogar zum König des Deutschen Reiches gewählt und Spielberg erhielt den Status einer der Hauptstädte des Reiches. Jobst starb jedoch bereits 3 Monate später. Jiří Vaněk ist Historiker am Stadtmuseum von Brünn.
Und tím královským hradem byl vlastně až do roku 1560.
Der Spielberg blieb eine kaiserliche Burg, bis Ferdinand I. sie 1560 verkaufte. Ferdinand wollte sie ursprünglich an einen ungarischen Adligen veräußern, die mährischen Stände stellten sich jedoch dagegen. Es handle sich doch um den Sitz der Markgrafschaft, lautete das Argument. Sie kauften daher selbst die Burg, um sie umgehend, jedoch ohne die vielen dazugehörenden Ländereien, an die Stadt Brünn zu verkaufen.
Jahrhundertelang galt der Spielberg als eine uneinnehmbare Festung. Sie widerstand unter anderem dem doppelten Ansturm der Schweden, die 1643 und 1645 versuchten, Brünn zu erobern. Erst nach der Schlacht bei Austerlitz 1805 fiel sie kampflos in die Hände von Napoleon. Bevor die französischen Truppen die Stadt verließen, zerstörten sie auf Befehl des Kaisers einen Großteil der Festung. Der Spielberg sollte seine militärische Bedeutung verlieren. 1820 wandelte ihn Kaiser Franz I. offiziell zu einem Staatsgefängnis um. Diesem Zweck diente jedoch die Burg auch schon früher, betont Jiří Vaněk.
Die ersten Häftlinge dort waren unseren Dokumenten nach Aufständische, die nach der Schlacht am Weißen Berg von 1620 bestraft wurden. Mit dieser Schlacht wurde der Aufstand der Stände erstickt und die katholischen Habsburger siegten endgültig in den böhmischen Ländern. Mitglieder der Stände wurden auch in Brünn verurteilt und auf dem Spielberg inhaftiert. Was bemerkenswert ist, die Strafen in Brünn waren deutlich milder als in Prag. Es kam nicht zu einer Hinrichtung. Meiner Meinung nach war das auch das Verdienst von Kardinal Franz von Dietrichstein, der damals Landeshauptmann war und die Lage beruhigen wollte. Er hatte kein Interesse daran, die Stände weiter aufzuhetzen.
Nach der Schlacht am Weißen Berg konfiszierte Kaiser Ferdinand II. Den Spielberg und richtete dort ein Gefängnis ein. Inhaftiert wurden dort auch prominente Persönlichkeiten, dänische und schwedische Generäle und Befehlshaber der Truppen Albrechts von Wallenstein. Während der Herrschaft von Joseph II. Kamen auch klassische Kriminelle hinzu. denn der Habsburger reformierte Ende des 18. Jahrhunderts auch die Rechtsordnung. Es wurden zivile Staatsgefängnisse errichtet, die die Grundlage bildeten für den heutigen Justizvollzug. Für Schwerstverbrecher blieben aber zwei Festungskerker bestehen, der Schlossberg bei Graz und eben der Brüner Spielberg. Zudem wurde damals die Todesstrafe aufgehoben und durch eine lebenslängliche Freiheitsstrafe ersetzt. Mit Humanismus hatte es jedoch wenig zu tun. Die Inhaftierten wurden, wie Josef II. In seinem Dekret schrieb, in den tiefsten und schlechtesten Kasematten in hölzernen Blockhäusern, das heißt in speziellen Zellen, gefangen gehalten. Und da sie angeschmiedet waren und sich nicht bewegen konnten, starben sie meist binnen weniger Monate. In den Brünner Kasematten wurden insgesamt 67 Blockhäuser errichtet, darunter 7 für Frauen. Jiří Vaněk.
Kazematy byly určeny pro úkryt hradní posádky.
Die Kasematten dienten ursprünglich als Versteck für die Burggarnison. Sie entstanden kurz nach der Belagerung von Brünn durch die preußischen Truppen von Friedrich II. Im Jahr 1742. Damals waren 4000 Soldaten zur Verteidigung der Stadt eingesetzt. Das Problem aber war, diese irgendwo unterzubringen. Gleich nach dem Abzug der Preußen wurde daher entschieden, Unterkünfte für 1200 Soldaten an einem Ort zu schaffen, an dem sie vor der Artillerie geschützt waren.
Das lebenslange Anschmieden von Strafgefangenen hob 1790 Kaiser Leopold auf, der Nachfolger von Josef II. Im selben Jahr wurden auch die Blockhäuser abgerissen. Bald danach erlangte aber der Spielberg erneut traurige Berühmtheit. Miroslava Menšíková vom Brünner Stadtmuseum.
Tady byl učitel francouzštiny, který učil francouzštinu na německé technice.
Das war ein Französischlehrer, der an der deutschen technischen Schule unterrichtet hatte. Nach dem Beginn des Ersten Weltkriegs wurde er als Bürger einer feindlichen Nation auf dem Spielberg interniert. Ein solches Schicksal teilten dort viele weitere wirkliche und vermutliche Feinde der Monarchie. Auch die Nationalsozialisten nutzten die alte Festung zur Inhaftierung ihrer Feinde. Die ersten Verhafteten wurden gleich nach der Ausrufung des Protektorats Böhmen und Mähren, also Ende März 1939, dorthin verschleppt.
Ti první vězni jsou doloženi, sem přicházeli tak koncem března 1939.
Bei den Italienern handelt es sich um die sogenannten Carbonari, die sich für die Wiedervereinigung Italiens einsetzten. Das Land war damals zerteilt. Lombardei, Venetien und Mailand gehörten ab 1815 zu Österreich, das die Carbonari streng verfolgte. Die ersten Verhafteten kamen im Februar 1822 nach Brünn. Heute lässt sich nur noch vermuten, was ihnen vor der Abreise versprochen worden war. Laut den vorhandenen Quellen hatten sie auch Spazierstock, Frack und Bücher im Gepäck. Die Gefängnisverwaltung wusste aber nicht, wie sie diese Menschen behandeln sollte. Sie nahm ihnen alles ab und steckte sie in Gefängniskleidung von Kriminellen. Doch Kaiser Franz I. befahl, dass ein spezieller Erzieher sie zu loyalen Untertanen machen sollte. Weil es schwer war, einen solchen Mann zu finden, schickte der Kaiser seinen persönlichen Beichtvater nach Brünn. Als die Gefängnisverwaltung das sah, bekam sie wahrscheinlich Angst und verbesserte die Bedingungen für die Inhaftierten. Diese wurden bald als Prominente behandelt und erhielten ihre Sachen zurück. In den folgenden Jahrzehnten waren auf dem Spielberg politische Oppositionelle aus der ganzen Habsburger Monarchie inhaftiert. Es handelte sich sowohl um Einzelne als auch um große Gruppen. Nach der Niederschlagung des Aufstands im polnischen Teil von Österreich im Jahre 1846 kamen 96 Polen nach Brünn in Haft. Die Gefangenen mussten arbeiten, unter anderem bei der Reinigung der Stadt. Bei Bedarf wurden sie auch in der Umgebung von Brünn eingesetzt. Teilweise konnten sie Kontakt aufnehmen zur Bevölkerung. Deswegen hieß der Spielberg schon bald Land auf, Land ab Kerker der Völker. Offiziell diente die ehemalige Festung nur bis 1855 als Staatsgefängnis. Ab da sollte sie Militärkerker sein. In Wirklichkeit waren dort aber auch weiter Zivilisten inhaftiert. Miroslava Menšíková mit einem Beispiel.
Francouzská revoluce jsem přivedla jednak vídeňské jakobiny, uherské jakobiny.
Nach der französischen Revolution kamen Jakobiner aus Wien, Ungarn und Italien als Häftlinge auf den Spielberg. Mit ihnen entstand dort die Kategorie der politischen Gefangenen. Zudem wurden Italiener aus der Lombardei, aus Venetien und aus weiteren zur K- und K-Monarchie gehörenden Regionen in den Brünner Kerker gesteckt. Offiziell waren sie zum Tode verurteilt, aber das war nur der Schein. Die Urteile sollten vor allem vor jeder Revolte abschrecken, deswegen wurden sie öffentlich auf den Marktplätzen verkündet. Die Bestraften hatten in diesem Moment aber noch keine Ahnung, dass der Kaiser sie bereits begnadigt und zur Gefängnisstrafe verurteilt hatte. Das erfuhren sie erst später. Und noch dazu wurde bei der Gefängnisstrafe nur die Hälfte des Tages gezählt. Das heißt, wenn jemand 20 Jahre bekam, waren dies tatsächlich nur 10 Jahre.
Selbst danach konnte sich der Spielberg von seiner düsteren Geschichte noch nicht befreien. Denn auch die Kommunisten hielten dort nach ihrer Machtübernahme im Februar 1948 Regimegegner fest. Erst 1962 wurde der Spielberg zum Museum erklärt und für Besucher zugänglich gemacht.
Jakub Šiška war das mit einem Kapitel aus der tschechischen Geschichte. Sie hörten eine Wiederholung vom Februar 2016. Und damit sind wir fast am Ende der heutigen Sendung angelangt. Besuchen Sie uns auch auf Facebook. Für Aufmerksamkeit bedankt sich Martina Schneibergová. Sie hörten Radio Prag International, die Sendungen des tschechischen Rundfunks für das Ausland.